Ich habe gestern zu Hause ein kleines Experiment durchgeführt mit zwei Plastikbechern. Sie schauen jetzt sehr unterschiedlich aus. Und ich werde dann am Ende der Predigt erklären, was ich da gemacht habe, was passiert ist und warum das so passiert ist. Wir starten eine neue Predigtreihe und ich finde das immer eine schöne Sache, wenn man eine neue Predigtreihe starten kann. Und der Titel, Bernhard hat das schon gesagt, es geht ums Wort Gottes, das Wort Gottes, die Bibel, das Buch für unsere Zeit. Rufzeichen, Fragezeichen. Stimmt das überhaupt? Wir haben schon gehört, es gibt da uralte Bibeln, alte Schinken. Hat es wirklich noch Aussagekraft für unser Leben heute, für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft? Oder ist es einfach schon so veraltet, dass man das eigentlich heute nicht mehr brauchen kann? Und ich möchte einsteigen in diese Predigtreihe mit der Frage, ist das Wort Gottes, ist die Bibel überhaupt glaubwürdig? Weil davon hängt ja vieles ab, davon hängt eigentlich alles ab. Weil wenn man sagen, das stimmt eigentlich gar nicht da drinnen oder es stimmt nur teilweise, dann können wir uns alles Weitere eigentlich sparen. Und es gibt ja viele heilige Schriften unter Anführungszeichen. Und da stellt sich dann die Frage, wem kann man glauben, wem kann man nicht glauben? Verschwörungstheorien stehen ja momentan hoch im Kurs, ist modern und letztendlich sind auch Halbwahrheiten Unwahrheiten. Und auch rund um die Bibel hat es seit jeher immer wieder alle möglichen Mythen und Geschichten gegeben, Verschwörungstheorien, ja der Vatikan, der hat da Teile rausgenommen oder gar nicht reingenommen und die sind irgendwo in den Katakomben versteckt, das ist zu gefährlich, das wollen sie nicht, dass das die Menschen erfahren und so weiter. Witzigerweise, wie die Bibel oder der Kanon der Bibel, diese 66 Bücher zusammengestellt worden sind, da hat es den Vatikan eigentlich noch gar nicht gegeben, da hat es die katholische Kirche noch gar nicht gegeben, also Aber es hat Konsequenzen, ob das wahr ist oder nicht. Und es wäre ja wirklich blöd, wenn wir am Ende unseres Lebens draufkommen, dass Mohammed doch recht gehabt hat. Oder dass der Joseph Smith, der das Buch Mormon geschrieben hat, dass der recht gehabt hat. Und man muss auch klar sagen, letztendlich wird es eine Glaubensfrage bleiben und nicht eine Frage von Beweisen. Es gibt gute Daten und Fakten für die Bibel, die dafür sprechen, aber wenn jemand nicht an die Bibel glauben will, dann wird er auch nicht dran glauben, egal was die Fakten sagen. Und wenn jemand nicht glauben will, dass Corona gefährlich ist, wenn er nicht dran glauben will, dass eine Impfung was bringt und dass ein Mundschutz was bringt, dann wird er nicht dran glauben. Und auf der anderen Seite, wenn jemand dran glauben will, dass Homöopathie was bringt, dass Steine eine heilende Kraft haben, dann wird er dran glauben. Und da kann man noch so oft nachweisen, dass da eigentlich nur ein Placebo-Effekt ist und dass da eigentlich keine Wirkung da sein kann. Wenn Menschen dran glauben wollen, dann werden sie dran glauben. Also es bleibt eine Glaubensfrage, aber es gibt Fakten, es gibt Gründe, an die Bibel zu glauben. Und wenn man möglichst objektiv an dieses Buch rangeht, ganz objektiv wird niemand sein, aber wenn man es objektiv anschaut, dann muss man zum Schluss doch feststellen, dass es sich dabei um ein wirklich sehr, sehr außergewöhnliches Buch handelt. Und es gibt viele Bücher über die Bibel, über die Glaubwürdigkeit der Bibel, über die Entstehung der Bibel, über die Überlieferung, über erfüllte Prophetie, über Glaube und Wissenschaft und dass da eigentlich gar kein Widerspruch besteht. Und gerade das ist ja immer wieder so ein Argument, das gebracht wird. Ja, die Wissenschaft, die hat die Bibel ja schon längst widerlegt. Muss man sagen, ach so, echt? Also erstens einmal, die Wissenschaft gibt es ja gar nicht. Es gibt mehrere verschiedene Wissenschaften. Also welche Wissenschaft hat jetzt eigentlich die Bibel widerlegt? Die Germanistik? Ja, nicht. Also Martin Luther war da sehr eine treibende Kraft eigentlich, gerade bei der Buchpresse auch. Und Grammatik spielt im Hebräischen, im Griechischen eine große Rolle. Also da ist kein Widerspruch. Mathematik? Auch nicht. Also ich bin jetzt beim Bibellesen gerade so im vierten Buch Mose, wo die ganzen Auflistungen sind und gerade was Zahlen angeht, da waren die Hebräer ja sehr genau, auch was Abmessungen und alles Mögliche betrifft. Also Mathematik, da ist eigentlich auch kein Widerspruch. Geografie auch nicht. Die meisten Bibeln haben vorne oder hinten so Landkarten dabei, wo man genau sehen kann, wann, wo, was passiert ist. Auch kein Widerspruch. Physik wüsste ich auch keinen. Archäologie auch nicht. Es gibt immer wieder Ausgrabungen, die eigentlich das bestätigen, was in der Bibel drinnen steht. Biologie auch nicht. Achso, ja, genau, die Evolutionstheorie, die kommt immer wieder. Die gute alte Evolutionstheorie. Kann man auch viel drüber sagen, möchte jetzt nur kurz erwähnen, zwei Punkte. Erstens einmal, wie der Name schon sagt, es ist eine Theorie. Weil man ja nur berechnen kann, schätzen kann, was da irgendwann früher mal passiert ist. Es war ja niemand von uns dabei. Also man kann da Thesen aufstellen, man kann Theorien entwickeln, aber wirklich wissen, wie und was da passiert ist, kann ja niemand. Also ich würde jetzt mein Leben nicht drauf verwetten und sagen, ja genau so war das, da verwettet jetzt mein Leben drauf. Und das wird sich wahrscheinlich sonst auch niemand trauen, weil man es einfach nicht genau weiß. Und man, wenn man was berechnet, kann man sich auch verrechnen. Und das andere, die Bibel widerspricht ja eigentlich nirgendwo der Artenvielfalt oder der Weiterentwicklung von Arten. Und das ist eigentlich genau das, was Evolution sagt. Das kommt nämlich vom Lateinischen evolvere, das heißt rausrollen oder rauswickeln oder entwickeln. Und es geht dabei eigentlich um die Weitergabe von Erbmaterial von einer Generation zur nächsten. Und dieses Erbmaterial verändert sich dann im Laufe der Zeit. Nein, nicht. Das ist jetzt eigentlich keine große Erkenntnis, das wissen wir und das erleben wir auch momentan gerade mit Corona, mit den ganzen Mutationen, dass sich Zellen verändern. Und das kann man sich auch zunutze machen. Obstbauern zum Beispiel, die veredeln ihre Bäume. Da pflanzen sie dann oder pfropfen Äste von einer anderen Gattung in einen Apfelbaum ein. Auch ein sehr biblisches Bild, kommt in der Bibel auch vor, dass wir quasi so eingepfropft sind ins Volk Gottes. Oder Hundezüchter. Ich meine, es gibt jetzt eine Hunderasse, die heißt Labradudel. Da ist jemand auf die witzige Idee gekommen, dass man einen Labrador mit einem Pudel kreuzt und dann kommt ein Labradudel raus. Also, ist ja wirklich witzig. Und da besteht überhaupt kein Widerspruch zu dem, was die Bibel sagt, weil in der Bibel steht mich nicht genau drinnen, wie die Welt entstanden ist, sondern oder wie die Welt erschaffen worden ist, sondern wer die Welt erschaffen hat. Wir wissen, Gott hat durch sein Wort die Welt erschaffen, aber wie das genau dann abgelaufen ist, das steht nicht drinnen. Also es hat für mich da keinen Sinn, wissenschaftliche Erkenntnisse und Berechnungen mit dem, was in der Bibel steht, gegeneinander kämpfen zu lassen. Aber letztendlich wird man Gewissheit nicht erlangen durch kluge Argumente, die es gibt, aber letztendlich wird man Gewissheit über solche Sachen erlangen durchs Zeugnis vom Heiligen Geist. Und darum haben wir vorher auch das Lied gesungen, etwas in mir sagt mir, dass es dich wirklich gibt. Und dieses Etwas in mir ist eben der Heilige Geist. Und Paulus schreibt im Römerbrief, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Also man kann da noch so viel rumdiskutieren und Argumente abwägen. Letztendlich ist es das Zeugnis des Heiligen Geistes. So viel zur Einleitung. Wir wollen uns heute mit dem zweiten Petrusbrief auseinandersetzen und schauen, was Petrus über die Glaubwürdigkeit der Bibel zu sagen hat. Und da schauen wir uns das erste Kapitel an, die Verse 16 bis 21. Und ich habe dazu 5 Punkte. Mal was anderes. Und der erste Punkt ist, die biblischen Geschichten, sie sind kein Mythos. Und Petrus schreibt da, denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief: Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich wieder den alten Mythen zuwenden. Und das ist etwas, das erleben wir einfach immer wieder, dass der Glaube an Christus begraben wird, das ist uninteressant. Und stattdessen stehen Geschichten und Mythen hoch im Kurs. Alte germanische Sagen oder Geschichten über Valhalla und Odin und Thor, die Lehren Buddhas oder vom Dalai Lama, heidnische Mythen, Schamanentum, Feng Shui, Qigong und so weiter. Diese Sachen, die sind modern, die hören die Leute gerne, aber dieses alte Buch, das ist ja irgendwie auch so, gehört auch so zu den Mythen und es ist irgendwie uninteressant. Und Petrus widerspricht da vehement. Nein, das sind keine Mythen, das sind keine erfundenen Geschichten. Wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Und das ist der zweite Punkt. Die biblischen Geschichten, sie wurden gesehen und gehört. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit damals, als eine Stimme von der höchsten Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Also er redet da vom Berg der Verklärung, wo sie gemeinsam mit Jesus oben waren und wo Jesus dann quasi so seine menschliche Hülle, seine Verkleidung quasi ein bisschen auf die Seite gestellt hat und sie wirklich so, Jesus so gesehen haben, wie er wirklich ist, in seiner vollen Herrlichkeit. Also er sagt, na, das haben wir uns nicht ausgedacht, wir haben das wirklich gesehen und gehört und erlebt. Okay, Petrus kann das ja sagen, viele Menschen sagen vieles. Aber das heißt ja nicht, dass das auch so ist. Witzigerweise sagt Johannes ziemlich das Gleiche. In seinem Evangelium schreibt er, wir haben seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit gesehen. Und in seinem Brief schreibt er ziemlich das Gleiche, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch. Also es sind da jetzt schon zwei Zeugen, Petrus und Johannes, die das Gleiche sagen. Die sagen, ja, die Bibel ist glaubwürdig. Wir haben das gesehen, wir haben das gehört, wir haben das erlebt. Also warum ist die Bibel glaubwürdig? Die Bibel ist glaubwürdig, weil es da übernatürliche Erfahrung von Menschen gibt, die das gesehen und gehört und erlebt haben. Für Mythen gibt es keine Zeugnisse. Da gibt es keine Zeugnisse, keine Zeugen, die das erlebt haben. Aber für dem, was in der Bibel steht, gibt es Zeugen, die was erlebt haben, die etwas Übernatürliches erlebt haben, die es mit eigenen Augen gesehen haben. Und Petrus schildert ihm jetzt hier so als Exemplar, als Beispiel, den Berg der Verklärung. Und das kann man nicht wirklich nachvollziehen, was da wirklich passiert ist, glaube ich, wenn man nicht dabei gewesen ist. Aber er und Johannes, die haben das gesehen. Und es war noch ein Dritter dabei, nämlich der Jakobus. Also haben wir jetzt da schon drei Zeugen, die das bezeugen, was sie da gesehen haben. Und diese Stimme gehört haben, die gesagt hat, das ist mein Sohn, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hört auf ihn. Und ich habe mir schon gedacht, das hätte gern auch gesehen, wie das ist, Jesus in seiner vollen Herrlichkeit. Das sind Dinge, wenn man es nicht erlebt hat, glaube ich, kann man es nicht wirklich erklären und nachvollziehen. Genauso wie andere Dinge in der Bibel, die Jungfrauengeburt, wie kann das sein? Oder das Kreuz, wie kann Gott im Menschenkörper sterben? Wie geht das? Wie kann Ostern sein? Wie kann er wieder zurückkommen vom Leben? Auch vom Tod ins Leben. Und all die Wunder und Totenauferweckungen, Krankenheilungen, wie kann das sein? Das sind alles wirklich übernatürliche Erfahrungen, die Menschen gemacht haben und das bezeugen. Also warum ist die Bibel glaubwürdig? Weil es da wirklich übernatürliche Erfahrungen gegeben hat und weil es dafür viele Zeugen gibt. Okay, Petrus, Jakobus und Johannes, drei. Die könnten sich ja abgesprochen haben, vielleicht ein Komplott, eine Verschwörung vielleicht, kann ja leicht sein. Aber es gibt ja noch mehr Zeugen. Was ist mit Mose, was ist mit Elia, mit Elisa, Jesaja, Jeremia und, und. Das ist der nächste Punkt. Die biblischen Geschichten, sie wurden prophezeit. Und eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus einer eigenen Deutung stammt. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Also ein weiterer Grund, warum die Bibel glaubwürdig ist, sie hat einen übernatürlichen Ursprung. Noch nie hat eine Weissagung aus menschlichem Willen heraus entstanden. Sie wurden getrieben vom Heiligen Geist und haben das geredet und aufgeschrieben. Getrieben vom Heiligen Geist. Dieses Getrieben, dieses Bild ist eigentlich wie ein Wind, der ein Segel von einem Segelboot reinbläst und so das ganze Boot vor sich hertreibt. So sind Menschen getrieben worden vom Heiligen Geist, all diese übernatürlichen Erfahrungen aufzuschreiben und die Worte Gottes aufzuschreiben. Und das haben sie oft sogar gegen ihren eigenen Willen gemacht. Es ist nicht so, dass jetzt wer hingesagt hat, so, ich schreibe jetzt einmal auf, wie ich mir das vorstelle, meine Gedanken über Gott und die Welt, sondern sie wurden eben von Gott beauftragt und getrieben, das zu machen, oft gegen ihren Willen. Jona ist da wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, den hat das eigentlich überhaupt nicht interessiert. Mose hat sich mit Händen und Füßen geweigert und gesagt, schick bitte einen anderen, nicht mich. Oder Jeremia, der depressive Prophet, was der alles an Argumenten gebracht hat, warum er das nicht machen sollte. Ich kann nicht predigen, ich bin noch viel zu jung, außerdem habe ich Angst. Die Leute wollen das nicht hören, die werden mich hassen. Nein, ich will nicht. Und trotzdem hat Gott gesagt, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und dann hat er ihn losgeschickt. Und Jeremia hat dadurch sicher kein leichtes Leben gehabt, aber er hat im Auftrag Gottes geredet und geschrieben. Also warum ist die Bibel glaubwürdig? Weil sie auf übernatürlichen Erfahrungen beruht, weil es dafür viele, viele Zeugen gibt. Man muss denken, es ist ja nicht ein Buch, es sind 66 Bücher, die über 1500 Jahre circa verfasst worden sind von über 40 Verfassern. Trotzdem geht da ein roter Faden durch und es ist ein Zusammenhang da. Es ist übernatürlich. Und weil der Ursprung übernatürlich ist. Es kommt nicht von Menschen heraus, die sich was ausgedacht haben, sondern von Gott selbst. Und wenn das so ist, wenn die Bibel wirklich glaubwürdig ist, dann ist die logische Konsequenz oder der nächste Punkt, die biblischen Geschichten müssen dann eine Konsequenz haben für mein Leben. Ich kann nicht sagen, ja, ich komme jetzt wirklich zu dem Schluss, was da drin steht, das stimmt, das ist glaubwürdig, aber ich lebe mein Leben trotzdem so, wie ich will und es hat eigentlich keine Konsequenz für mein Leben. Das ist ein Schritt, das kann so nicht sein. Und eine Konsequenz ist dann, dass man eigene Erfahrungen machen muss mit dem Wort Gottes. Und ich habe da eine lustige Geschichte gefunden von einem Missionseinsatz. Da war halt ein Missionar mit seiner Truppe in der Stadt und haben dort Bibeln verteilt und mit den Leuten geredet. Und dann ist da so eine Jugendhorde dahergekommen und haben sich halt darüber lustig gemacht, wow, was will der Blödsinn, das alte Buch, was willst du mit dem, das bringt doch nichts, was hat das mit uns zu tun? Und der Missionar hat dann so den Redelsführer von der Gruppe geschnappt und gesagt, du, durch dieses Buch redet Gott persönlich mit dir. Und einfach so, Blödsinn, was soll Gott mir durch das Buch persönlich sagen? Gib her jetzt einmal den Schinken. Jetzt schauen wir das an, was mir Gott alles wirklich persönlich zu sagen hat. Und hat er drin herumplattelt. Und auf einmal ist er kreidebleich geworden, steif und fast umgefallen. Und seine Kollegen haben dann gesagt, was ist los mit dir, Philipp, was hast du denn? Und haben sie geschaut, was ein Finger hat. Und da steht, war zufällig im Johannesevangelium, solange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Also Gottes Wort kann auch wirklich sehr, sehr persönlich werden. Und ich habe die Geschichte wirklich interessant gefunden. Aber es zeigt auf, dass das wirklich ein persönliches Buch ist. Und das heißt immer, das ist Gottes Liebesbrief an uns. Sehr persönlich. Und wir kommen in diesem Liebesbrief vor. Es geht darum auch um unser Leben. Und die Bibel ist wie eine Brücke von Gott ganz persönlich zu uns ganz persönlich. Es ist nicht etwas Theoretisches, sondern etwas Praktisches. Und mir ist heute in der Früh noch eine andere Geschichte eingefallen, aus meiner Jugendzeit. Macht man sich so Gedanken, wie man sich das Leben vorstellt, und ich habe mir immer gedacht, ich möchte eigentlich nicht so irgendein konservatives Leben führen, ich möchte raus in die weite Welt, ich möchte Abenteuer erleben, heute hier und morgen dort. So habe ich mir das Leben vorgestellt. Und dann hat mir die Tante Rosi einen, muss ich sagen, prophetischen Vers gegeben, und zwar Psalm 37, Vers 3. Da hat sie gesagt, bleib im Land und ernähre dich redlich. Und ich habe mich damals wirklich geärgert über den Vers. Ich habe gedacht, so ein Blödsinn, was bützt es eigentlich ein? Das ist sicher nicht mein Leben, das will ich nicht so. Ich stelle mir mein Leben anders vor. Aber im Endeffekt ist genau das eingetroffen. Ich bin nicht nur im Land geblieben, sondern sogar in meinem Elternhaus und habe einen guten Job und ernähre meine Familie und mich redlich. Also danke, Tante Rosi. Zurück zur Verklärung Jesu. Da steht dann zum Schluss auch ein Vers, der wirklich berührend ist, denke ich. Da steht, sie sahen niemand als Jesus allein. Und ich glaube, genau darum geht es, Jesus zu sehen. Die Bibel aufzuschlagen und Jesus zu sehen. Letztendlich sein Tod am Kreuz, das ist etwas, was ganz persönlich für mich war. Jesus erleben kann man durch viele spannende persönliche Geschichten aus dem eigenen Leben, aus dem Leben anderer, letztendlich aber auch, indem man die Bibel aufschlagt und das persönlich nimmt, was dort drinnen steht. Das rechte Wort zur rechten Zeit, das ist, denke ich, ein Spruch, den Sascha öfter gehört habt. Und ich glaube, dass der Spruch auch Gold wert ist. Das rechte Wort zur rechten Zeit. Es gibt viele Beispiele von Menschen, die in allen möglichen Situationen waren und dann die Bibel aufgeschlagen haben und genau das Wort gefunden haben, das sie braucht haben. Der Berg der Verklärung. Ich kann mir das gut vorstellen, dass die drei gesagt haben, da wo immer bleiben. Wir wollen da nicht mehr weg, dort ist schön. Aber so hat sie das Leben nicht gespürt, sie haben wieder runter müssen ins Tal. Und das ist auch das Schöne. Jesus ist dabei, er ist bei unseren Bergerlebnissen, tolle Sachen, die wir mit erleben können, da ist er dabei. Aber er ist auch dabei, wenn wir runter müssen ins Tal, was finster ist, was nicht schön ist. Nach der stillen Zeit mit Gott kommt auch wieder die laute Zeit. Der Alltag, das Geschrei, die Streitereien, die Probleme, die das Leben oft mit sich bringt, der Schweiß, Tod, Krankheit und. Und auch da gilt, sie sahen niemand als Jesus allein. Und Petrus gebraucht ja das Bild vom Licht. Er tut es gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Petrus ist da, denke ich, sehr nüchtern. Er weiß, dass das Leben nicht immer so wie ein Spaziergang ist im Frühling, die Vögel zwitschern, es duftet, die Blüten und alles. Das Leben kann oft anders sein. Und es kann oft die Welt ein wirklich dunkler Ort sein. Und genau dann ist es wichtig, dass man ein gutes Licht hat. Und im Psalm 119, da steht: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und Micha schreibt: Wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Gottes Wort ist ein Licht in einer dunklen Welt, in einer dunklen Zeit. Und gerade wenn es dunkel ist, dann leuchtet das Licht am hellsten und braucht man das Licht am notwendigsten. Bis dann der Morgenstern kommt. Also es weist uns den Weg in der Dunkelheit und es zeigt uns das Ziel am Ende, den Morgenstern. Und der bekannte amerikanische Evangelist Dwight L. Moody hat einmal gesagt: Ich betete um festen Glauben und ich dachte, der Glaube käme eines Tages wie ein Blitz auf mich. Aber der Glaube schien nicht kommen zu wollen. Also der wollte einen festeren, einen stärkeren Glauben haben und hat dafür gebetet und der Glaube ist nicht gekommen. Und dann hat er eben wieder ein rechtes Wort zur rechten Zeit bekommen, hat er einen Römerbrief durchgelesen und da steht in Kapitel 10, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aber durch das Wort des Christus. Und da hat er dann dazu gesagt: Ich hatte meine Bibel zugemacht und um Glauben gebetet. Jetzt schlug ich meine Bibel auf und begann zu studieren. Und seit dieser Zeit wuchs mein Glaube. Wenn die Bibel glaubwürdig ist, dann müssen wir persönliche Erfahrungen damit machen. Im persönlichen Kontakt mit unserem lebendigen Gott und durch das Studieren von seinem Wort. Der zweite Konsequenz möchte ich dann erwähnen: Wenn die Bibel glaubwürdig ist, dann muss ich sie auch ernst nehmen. Vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus eigener Deutung stammt. Es geht nicht darum, dass ich das meine Gedanken reinbringe oder die Bibel kritisiere und denke, das und das finde ich nicht so gut, sondern dass die Bibel mich kritisiert. Und die Bibel ist nicht ein Fernseher, wo man so durchzappen kann und dann legt man so seine Favoriten fest und andere Sachen, die einen halt nicht interessieren, das lässt man weg. So kann man mit der Bibel nicht umgehen. Gott selbst redet durch die Bibel zu uns. Durch jedes Wort, was da drinnen steht. Und ich kann mich dann nicht darüber hinwegsetzen und sagen, das gefällt mir nicht. Ein paar Beispiele dazu: Wenn Jesus sagt, dass er der einzige Weg ist, ja, dann kann ich nicht einen anderen Weg gehen. Oder wenn sich die Bibel oder ein Drittel der Bibel mit der Zukunft beschäftigt, mit Jesu Wiederkehr, mit dem Leben nach dem Tod, dann kann ich nicht sagen, ja, was nach dem Tod ist, das kann man nicht wissen, das muss man auf sich zukommen lassen. Wenn in der Bibel steht, dass Israel das Volk Gottes ist, dann kann ich nicht schlecht über sein Volk reden. Wenn Gott seine Gebote ernst nimmt, dann kann ich mich nicht einfach lockerflockig darüber hinwegsetzen. Und wenn Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann kann ich nicht sagen, ja, bei mir steht jetzt an erster Stelle einmal die Karriere und alles andere muss dann hinten nachkommen. Oder wenn die Bibel sagt oder uns warnt, die Versammlung der Gemeinde nicht zu vernachlässigen und nicht zu verlassen, dann kann ich nicht sagen, ja, Sonntagvormittag habe ich andere Sachen zu tun. Und deshalb stellt sich die Frage, welche Autorität hat die Bibel in deinem und in meinem Leben? Und ich habe den Punkt extra benannt, die Bibel ernst nehmen und nicht die Bibel wörtlich nehmen, weil das ist so eine Frage. Müssen wir die Bibel wörtlich nehmen oder ist es eher sinngemäß oder symbolisch zu verstehen, was da drin steht? Und die Antwort ist ja. Teile der Bibel sind wirklich wörtlich zu nehmen, so wie es da drinnen steht. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und es kommt niemand zum Vater als nur durch mich, dann heißt es genau das. Das ist wörtlich zu nehmen. Aber es gibt auch andere Stellen, die muss man eher hinterfragen, was ist jetzt da der Sinn dabei? Warum ist es genau so geschrieben? Und ist vielleicht eher nicht so günstig, wenn man das so wirklich buchstäblich wörtlich nimmt. Ist mir heute in der Früh noch eingefallen, zum Beispiel von Psalmen und Gedichten, nicht, wenn da steht, so der Vergleich, meine Frau ist wie eine Hirschkuh. Eine Hirschkuh ist ziemlich gewichtig und sehr behaart, also ist jetzt nicht unbedingt so das beste Kompliment eigentlich, was man machen kann. Ist die Frage, ob man das dann wirklich alles so wörtlich nehmen sollte und vielleicht auch weiter sagen sollte. So. Also manche Teile sind wirklich wörtlich zu nehmen, so wie es drinnen steht, andere Teile sind, muss man den Sinn herausfinden, was dabei gemeint ist. Aber die ganze Bibel muss ernst genommen werden. Da stellt sich mir die Frage, was hat der Schreiber damals zu seinen Zuhörern sagen wollen? Welche Literaturform hat er verwendet? Es macht einen Unterschied, ob das jetzt eine Geschichtsbeschreibung ist, ein Tatsachenbericht ist oder ob das ein Gedicht ist, ein Lied. Und dann stellt sich die große Frage, was hat das mit Jesus zu tun? Vom ersten bis zum letzten Buchstaben der Bibel hat das alles mit Jesus zu tun und sein Tod am Kreuz. Und wenn man das herausgefunden hat, dann ist die nächste Frage, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Was will Gott mir damit sagen? Das nennt man dann Hermeneutik, das ist die Bibelauslegung. Theoretisch glauben bringt nichts. Nur sagen, ja, das stimmt, was da drinnen steht, aber es hat keine Konsequenzen, bringt nichts. Es muss persönlich in meinem Leben zur Anwendung kommen, zur Geltung kommen. Und das ist auch der letzte Punkt, die biblischen Geschichten, sie gelten, aber kommen sie auch zur Geltung. Und da wäre so ein Zitat gehört von jemandem, der gesagt hat, ja, wir haben, da haben wir eine uralte Bibel, aber ich weiß gar nicht, ob die noch gilt. Das ist schon so alt. Ja, auch die älteste Bibel gilt. Aber die Frage ist, kommt sie auch zur Geltung? Samuel hat letzten Sonntag die Frage gestellt, was bringt es mir, ein gottesfürchtiges Leben zu führen? So auf die Art, glaube ich, hast du gesagt. Mir ist dazu eingefallen, ein Zitat oder etwas aus einem Buch, die Lektion 1 des Lebens ist, es geht im Leben nicht um mich. Es geht im Leben nicht um mich. Und das ist eine Lektion, mit der kämpfe ich noch immer und werde wahrscheinlich mein restliches Leben damit kämpfen, dass es nicht um mich geht, weil wir einfach Egoisten sind und wir haben es eigentlich gern, wenn es um uns geht. Das ist etwas, was uns widerspricht. Aber auch wenn es im Leben nicht um uns geht, schenkt uns Gott in seiner Güte so, so viel. Und ja, ich habe etwas davon, gottesfürchtig zu leben und ja, ich habe etwas davon, mich von Gottes Wort füllen zu lassen. Und damit komme ich jetzt zu meinem Experiment von gestern. Ich habe diese zwei Plastikbecher in den Backofen reingestellt und eingeschalten. Und es hat nicht lange gedauert, dann ist der immer kleiner geworden, ist geschmolzen, hat ist in sich zusammengesunken. Ich habe dann ausschalten müssen, weil sonst hätte ich auch schnell putzen können, weil das da drinnen zerronnen wäre. Ist einfach kaputt und unbrauchbar. Das war einmal ein Becher, jetzt ist es nur mehr ein Klumpen. Der andere Becher ist stehen geblieben. Warum? Ich habe den bis oben hin mit Wasser gefüllt gehabt. Und deshalb ist er stehen geblieben. Ein Becher, der mit Wasser gefüllt ist, hält der Hitze des Ofens stand. Und wenn ein Mensch mit Gottes Wort gefüllt ist, dann hält er auch stand. Der Hitze des Lebens und letztendlich auch der Hitze von Gottes Gericht. Und ich denke, dass das ein guter Vergleich ist für unser Leben. Es ging heute um die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und ja, es gibt gute Daten und Fakten, die dafür sprechen. Weil die Bibel auf übernatürlichen Erfahrungen beruht, von vielen Menschen und weil es viele, viele Zeugen dafür gibt. Für mich ist es nach wie vor ein Rätsel, warum so viele Menschen an den Koran glauben. Da hat ein Mann ein Buch geschrieben, es gibt keine Zeugen dafür und das soll glaubwürdig sein. Ich weiß nicht. Für die Bibel gibt es viele Berichte und viele Zeugen. Und die Bibel hat einen übernatürlichen Ursprung. Es hat sich nicht ein schlauer Mann hingesetzt und hat das geschrieben, sondern Gott selbst hat das in Auftrag gegeben. Und wenn das so ist, dann hat das Konsequenzen oder muss Konsequenzen haben für unser Leben. Wir müssen selbst Erfahrungen damit machen und wir müssen die Bibel ernst nehmen. Die Bibel gilt. Die Frage ist, ob sie in unserem Leben zur Geltung kommt. Fester und gewisser als alles andere haben wir das prophetische Wort, haben wir die Bibel. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, wie auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Also, lass dich füllen von Gottes Wort und lebe danach. Amen.